Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und heute möchte ich über ein faszinierendes und aus meiner Sicht immer wichtiger werdendes Markenthema sprechen. Ingredient Branding. Marken, die Produkte und andere Marken attraktiver und erfolgreicher machen. Der Klassiker Intel mit dem Slogan Intel Inside und einem der bekanntesten Soundlogos der Welt machte klar, wie stark eine Komponente die Attraktivität von Produkten insgesamt beeinflusst und sogar stärker strahlen kann als die Herstellermarke. Gore-Tex im Textilbereich, Shimano bei Fahrrädern allgemein und Bosch speziell bei Elektrofahrrädern haben entscheidenden Einfluss auf Kaufentscheidungen und erzeugen bei Endkunden eine höhere Preisbereitschaft. Und das zahlt sich wiederum für die Hersteller der Komponenten sehr positiv bei Jahresgesprächen mit dem Einkauf aus. Doch das Potenzial für Ingredient Brands entsteht in technologiegetriebenen Unternehmen, denen das Denken in der Kategorie Marke teilweise doch etwas schwer fällt. Viele erstaunliche Innovationen werden deshalb keine starke Marke und bleiben weit unter ihren Möglichkeiten, sowohl für den Hersteller als auch für das Unternehmen, das diese Komponenten nutzt. Durch die zunehmende Komplexität der Entwicklungsprozesse und auch dem höheren Wettbewerbsdruck, dem wir alle ausgesetzt sind, könnte aber eine goldene Zeit für Ingredient Brands anbrechen. Doch dem stehen auch einige reale und mentale Hindernisse entgegen. Und wir wollen deshalb heute herausfinden, wie der Weg von einer technischen Innovation zu einer echten Ingredient Brand aussieht. Wie unterscheidet sich der Aufbau von anderen Markenformen und was muss passieren, um eine technologisch orientierte Organisation kulturell in eine Brand-Driven Company zu verwandeln? Und dafür habe ich mir einen der führenden Experten zu diesem Thema an die Seite geholt. Thomas Vukurevic ist Gründer und Geschäftsführer der einzigen mir bekannten auf Ingredient Branding spezialisierten Agentur Braind, wie das englische Gehirn mit D am Ende. Seine Karriere begann im Bereich Mode und Tourismus, führte ihn über Stationen in den USA zu Mobilfunk bei Motorola und Siemens, weiter zu Uhren, wo er an der Seite von Nicolas Hayek, dem legendären Gründer der Swatch Group, arbeitete. Und danach durfte er den Strudel der ersten Dotcom-Phase aus der ersten Reihe als Marketingdirektor des Online-Brokers Consors erleben und wurde 2001 Global Brand Manager bei Gore-Tex und entdeckte dort seine Leidenschaft für Ingredient Branding. Mit einer hohen Affinität zur Markentechnik, der Markenwissenschaft und der evidenzbasierten Markenführung ist Thomas der perfekte Gast für Markenkraft. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank, Olaf, für die Einladung. Und ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch und freue mich, ein bisschen was von meiner Ingredient Brand Expertise mit deiner Community zu teilen.
Ja, sehr schön. Und wie ich hier schon öfter in diesem Podcast gesagt habe, hinter jeder starken Marke stehen starke Menschen. Und deshalb beginnen wir immer und wollen auch bei dir zum Start etwas über dich und deinen Werdegang erfahren. Was war zum Beispiel das erste Geld, was du verdient hast?
Das erste Geld habe ich relativ früh verdient in der Kneipe meiner Eltern. Da war ich, glaube ich, 6 und da habe ich den Stammtisch am Sonntagmittag bedienen können und dort unseren Stammgästen ihr Pilz gebracht, damals in Firnheim. Und eigentlich meine ganze Zeit dann als Schüler und Teenager viel in Restaurants gearbeitet, Bars, später auch so während dem Studium als Geschäftsführer, aber auch musste ich mir mein Moped finanzieren und meine anderen Sachen, also Dachdecker 3 Wochen mit 16 oder in der Brauerei, in der Milch, wie nennt man das, in der Molkerei, so
eine Molkerei,
Molkerei abpacken im Kälteraum. Also ich habe viel gemacht und musste mir eigentlich von Anfang an auch mein eigenes Geld verdienen, um dann irgendwann mal nach dem Studium auch was Vernünftiges zu machen.
Weiß ich, ja. Ich meine, in der Serviceindustrie, so beim Kellner, da merkt man ja auch, dass es gibt ja gar nicht den absoluten Wert, sondern immer nur den subjektiven Wert und der sich dann in Trinkgeld ausprägt. Ne? Und manchmal ist man überrascht, wie viel, sozusagen, wie unterschiedlich dieser Wert gesehen wird.
Absolut. Trinkgeld war immer sehr wichtig.
Ja, was war die erste Marke, so, an die du dich erinnern kannst, die irgendwie in deinem Leben eine Rolle gespielt hat? Na, wo du vielleicht eine Entscheidung getroffen hast wegen der Marke oder wie, die du einfach nur wahrgenommen hast?
Also ich denke, es kam sehr stark durch den Sport und auch so ein bisschen durch die Schule. Also bei uns im Ort, wo ich groß gewachsen bin, da gab es noch, kannst du dich vielleicht noch erinnern, Jeans-Shops früher, ja, so Fachhandel. Und da war es, im Prinzip gab es nur Levi's oder Wrangler. Und Wrangler war irgendwie auch so eine Marke in der Jugend. Die war total cool, was Jeans angeht. Und im Sportbereich war es für uns immer wichtig, was hast du zum Training an und wie kannst du dich unterscheiden, was ja bei Marke heute immer wichtiger wird und wir das damals vielleicht eher unbewusst gemacht haben. Und wir sind dann oft nach Frankreich gefahren. Ich bin ja in Baden aufgewachsen, in Südhessen. Da sind wir nach Straßburg gefahren und haben dann dort die französische Adidas-Kollektion gekauft, Trainingsanzüge oder Shorts. Und es war dann halt besonders cool, wenn du dann im Training irgendwas hattest, das kein anderer hatte. Da gab es noch keine globalen Kollektionen, so wie heute. Da gab es noch localized Angebote.
Okay, und da konnte man sich dann abgrenzen, indem man irgendein cooles Equipment hatte.
Genau, also ich erinnere mich, die hatten die vor allem diese Basketballhosen, die dann durchgeknöpft waren. Und dann konntest du mit einem Riss quasi so die Hose an der Seite aufknöpfen. Und das war ziemlich cool. Das gab es, glaube ich,
in Deutschland. Wie so ein Superheld. Der Einsatz ist gefordert. Dass man wirft, Superman wirft sein Cape oder reißt sich den Anzug vom Leib und eilt zu den Taten.
Ja, sehr gut. So ungefähr.
Ja, sehr cool. Jetzt hast du ja schon eine lange Karriere hinter dir, ne? Bist aber noch, so wie ich dich erlebe, auch eigentlich in deiner Kraft. Aber du hast schon auch viel gesehen und viel erlebt. Was hättest du in deinem, wenn du so zurückblickst, was hättest du in deinem Leben früher erkannt oder früher gewusst, wenn du dir sozusagen das Rad nochmal zurückdrehen könntest?
Na, ich denke sicher, die Energie, die entsteht, wenn Menschen mit unterschiedlichen Qualitäten und auch Charakteren zusammenarbeiten und das Akzeptieren von Menschen, die vielleicht weniger schnell sind oder weniger extrovertiert sind, die aber unglaubliche Performances liefern können, wenn sie in einem Raum agieren können, der auch geschützt ist. Und ich denke, das ist was, es kommt mit der Zeit. Und vielleicht, was ich zum einen über meine persönliche Entwicklung, aber auch in Unternehmen wie bei Gore eben gelernt habe, ist, dass eben unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Erfahrungen zu einem besseren Ergebnis führen als fünf extrovertierte Typen, die sich miteinander die Köpfe einschlagen, was jetzt das Richtige wäre.
Den stillen, aber tiefen Gedanken mehr Raum geben. Ja, ich denke, dass in der Führung von Teams das wahrscheinlich eine Qualität auch ist, das rauszukitzeln.
Ja, also wir arbeiten jetzt auch viel mit Startups und haben jetzt auch zum ersten Mal beziehungsweise zweimal so eine Ingredient Brand Masterclass gemacht. Und da war zum Beispiel auch sehr wichtig für die Teilnehmer, dass sie das gemeinsam machen, nicht jeder für sich, weil sie auch sehr stark eben davon gelernt haben, wie haben denn jetzt die anderen diese Aufgabe bearbeitet und welche Ergebnisse haben die denn erreicht? Ne? Während natürlich traditionell, wenn wir über Masterclass und Teamwork sprechen mit Kunden in den Konzernen, in den größeren Unternehmen, kommt natürlich sofort die Rechtsabteilung um die Ecke und dann geht es erstmal um NDA und ja, aber wenn wir dann sagen, was so unser Markenkern ist oder unser Markenversprechen, das wollen wir ja nicht teilen mit den anderen und das haben die gar nicht. Ne?
Also das soll nur in die Köpfe aller Kunden, aber mit den anderen wollen wir das nicht teilen in dem Workshop.
Genau, ne? Und das sind immer sehr befruchtende Arbeitsweisen, ja, die eben auch, die wollen auch nicht beraten werden. Ne? Die wollen einfach, dass wir sie zu ihrem eigenen Ergebnis führen. Und dieses Beratungsgeschäft, ja, dass man zum Kunden geht und sagt, so, jetzt erzähl mir mal dein Problem und ich komme dann in 6 Wochen wieder mit einer 100-seitigen PowerPoint-Präsentation und erzähl dir alles, wer du bist und was du kannst und was deine Werte sind. Die Zeiten sind ja schon lange vorbei. Also das will ja auch keiner mehr. Und die, wie gesagt, die jungen Unternehmen, die Startups, die wollen das selbst erarbeiten. Und mein Job ist es eigentlich, die Leute zu enablen, selbst auf die Lösungen zu kommen oder mindestens mal stark dazu beizutragen.
Wir haben ja, du bietest ja auch da Orientierung, dann du bietest ja ein Modell an, in dem sie denken können. Und das ist ja auch schon dann für die Denkprozesse und für die Kreationsprozesse ein enormer Wert,
absolut,
die Leitplanken zu setzen.
Ja. Ja. Also wir haben
bevor wir dahin kommen, da kommen wir ja nachher intensiv zu dem Modell und den ganzen Dingen, würde ich noch so ein bisschen an deiner Karriere, weil du hast so eine spannende Karriere hinter dir, hast so viele Stationen hinter dich gebracht. Lass uns da so einen kleinen Spaziergang down Memory Lane machen. Ne? Also ich habe ja in der Anmoderation schon erzählt, was da alles für Stationen sind. Und ich denke, bei dem einen oder anderen Hörer wird jetzt so, wie ist denn das alles passiert? Ja, das ist schon ein Riesenbogen von der Modeindustrie über Dotcom-Blase, Hayek und so weiter. Und lass uns das so aus der Sicht von Marke, also was du heute in deiner Arbeit eigentlich auf diesem Weg so alles gelernt oder erlebt hast, was dir heute hilft in deiner Arbeit machen, wenn du da Lust drauf hast.
Klar, können wir gerne machen. Wo wollen wir anfangen? Vielleicht nochmal beim Studium.
Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Um mal so eine ganz einfache Frage zu stellen.
Naja, da könnte ich jetzt was zitieren von André Heller. Weiß nicht, ob du seine Biografie gelesen hast, Der Feuerkopf. Ist jetzt einer der für mich inspirierendsten Kreativköpfe im deutschsprachigen Raum, der auch so viele verschiedene Sachen gemacht hat. Aber ich kann dieses Wort nicht benutzen. Aber der hat gesagt, auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, hat er gesagt, naja, als kleineres A... zu sterben, als man auf die Welt gekommen ist. Und ich denke, das ist auch so einfach so ein bisschen so eine Journey, dass man halt einfach über das Leben, über die Erfahrungen, vor allem natürlich über die Niederlagen, über schwierige Situationen halt sehr viel lernt. Und um dann irgendwann mal so eine Weisheit zu haben, ne? Zumindest jetzt mal, wenn wir sagen über Marke oder über Ingredient Branding, in das natürlich ganz, ganz viel eingeflossen ist, über 30 Jahre in den verschiedenen Stationen. Was aber eigentlich dann dazu führt, dass heute wir eben die Situation haben, dass du eigentlich nach einer Minute oder zwei oder fünf eigentlich weißt, was gemacht werden muss. Und so eine tiefe Sicherheit dann auch da ist. Ja.
Was war denn das erste Mal, wo du überhaupt Ingredient Brand wahrgenommen hast? Du hast ja mit Hayek gearbeitet und der hat ja die Schweizer Uhrenindustrie praktisch gerettet, als da der Digitalboom aus Japan und Fernost kam. Und heute ist ja die Swatch Group praktisch beherrschend. Das ist ja eigentlich die Schweizer Uhrenindustrie fast. Und die besitzen, glaube ich, auch ETA, ne, als Werk. Und ich interessiere mich so ein bisschen so für Uhren. Und ETA ist ja eigentlich in gewisser Weise auch so ein bisschen Ingredient Brand. Also es ist natürlich nicht so das Höchste der Gefühle, weil man erwartet dann von den ganz tollen Marken, dass sie ihre eigenen Werke entwickeln. Aber wenn man weiß, da ist ein ETA-Werk drin, hat man jetzt erstmal so ein Grundvertrauen. So ganz, ganz falsch kann es nicht sein.
Ja, also wir hatten in meiner Zeit bei Swatch noch ein anderes Projekt. Das war die Swatch Access. Das war damals die erste Uhr, auf der man einen Skipass laden konnte oder andere Zugangsmöglichkeiten. Und das war dann ganz cool, dass man quasi mit seiner Uhr an den Skistationen dann dort seinen Skipass auf die Uhr laden konnte.
Das war eine frühe Apple Watch.
Eine frühe Apple Watch. Ich denke, dass in der Swatch Group gerade in den 90er Jahren, als wir den Telekom-Bereich gemacht haben, sehr, sehr viele Innovationen schon da waren. Aber manchmal geht es eben auch darum, die richtig zusammenzubauen und dann zum richtigen Zeitpunkt, und dann kommen wir wieder zu einem Markenthema, mit vollem Einsatz, ja, mit vollem Glauben und natürlich auch mit der Kapazität dahinter, dann Dinge umzusetzen. Vielleicht war der Nachteil bei der Swatch damals, dass man doch sehr stark aus war, auch auf den PR-Effekt dieser Maßnahmen und das Business an sich nicht so ganz ernst war wie das Uhrengeschäft als das Kerngeschäft. Ich fand damals auch Sony zum Beispiel war eine ähnliche Situation. Ja, die hatten eigentlich alle Bestandteile. Die hatten eine stärkere Brand mit Walkman als Apple. Die hatten Content, wie wir heute sagen würden, mit Sony Music, Warner Brothers, Film. Die hatten Technologie. Aber sie haben die Sachen nicht so richtig zusammengesetzt, wie es dann Steve Jobs gemacht hat, eben mit dem ersten iPod, wo dann die Dinge eigentlich zusammengeführt wurden und die dann ja auch die Grundlage waren, diese Community aufzubauen und diese Abhängigkeit in dem Apple-System, wo es eigentlich ja gar nicht mehr so stark darum geht, ist jetzt das einzelne Device besser als der Wettbewerber, sondern dass du einfach sagst, ey, es funktioniert halt alles miteinander super gut, ja, meine Daten, meine Adressen, mein alles und ja, das ist vielleicht ein besseres Laptop oder das ist vielleicht ein besseres Telefon, aber hell, ich will da nicht aus dem System raus, weil ich habe mich da jetzt seit 10, 20 Jahren dran gewöhnt und so bin ich halt auch ein Apple-Jünger geworden seit Mitte der 90er, wo wir bei Motorola die ersten kleinen Apple-Kisten auf dem Schreibtisch stehen hatten. Und da mussten wir auch kämpfen dafür, denn es war natürlich damals...
Das habe ich auch damals bei Bayer erlebt. Der erste Apple, der stand ganz heilig in der Ecke und das durfte nur die Abteilungsleiterin damals berühren. Die konnte damit aber nicht umgehen. Und das hatte zur Folge, dass niemand damit gearbeitet hat. Das war schon sehr interessant. Aber ich habe auch mal versucht, aus dem Apple-Universum, was du gerade erzählst, auszubrechen, indem ich mir bewusst einen Sony-Bluetooth-Kopfhörer gekauft habe. Und irgendwie nachdem es zweimal beim Koppeln fehlgeschlagen ist, habe ich es wieder zurückgebracht und habe mir dann die neuen AirPod Pros gekauft und plötzlich fluppte das alles wieder. Also was du gerade sagst, also diesen Mehrwert aus dieser Systemintegration und alles ist smooth ineinander, das ist natürlich tatsächlich einzigartig.
Aber ich glaube, die erste Ingredient Brand, an die ich mich wirklich erinnern kann, war, glaube ich, Vibram. Wir kennen, glaube ich, dieses gelbe Oktagon, das unten auf den Sohlen war und das gab es auch schon.
Bei den Wanderschuhen.
Ja, bei den Wanderschuhen. Aber es gab auch quasi bei Herrenschuhen oder Modeschuhen. Ich weiß nicht, ich war ganz stolz, so ein paar Loafer oder Budapester zu haben. Keine Ahnung, von Lloyd oder von irgendwem. Und da war unten dieses fette, gelbe Vibram-Oktagon drauf. Und dann habe ich natürlich überall, wo es ging, meine Füße auf den Tisch gelegt, sodass dann alle gesehen haben, ich habe da diese ganz besondere Sohle. Aber das hat dann eigentlich erst 2001 wirklich begonnen, auch meine berufliche Laufbahn zu werden und jetzt vielleicht so mein Steckenpferd.
Ja. Kurz, also 2001 bist du ja zu Gore-Tex gekommen, aber nur noch ein bisschen verweilen bei dem Thema Hayek, weil das ist ja wirklich so wie so eine Lichtgestalt, also nicht für Marke, sondern für Wirtschaft an sich. Gibt es da irgend so ein Erlebnis, was du sagst, so da habe ich echt was mitgenommen, also in der Zusammenarbeit mit so jemandem? Was würdest du sagen, was so der prägendste Eindruck da war?
Ja, also ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Ich war natürlich damals sehr jung. Und kam von Motorola, wo wir 3-4 Jahre Mobilfunk gemacht haben, Einführung von GSM in Deutschland und in Europa. Das ist ja auch eine Ingredient Brand als Standard deckt. Standard auch eine Ingredient Brand, Bluetooth und so weiter. Da gibt es ja viele Ingredient Brands im Telekommunikationsbereich, die nicht alle als Marke geführt werden, weil sie oftmals auch irgendwelchen Verbänden gehören oder eben einfach als Standards definiert sind, MP3 zum Beispiel auch. Und bei Swatch hatte ich eben das Glück, dass dieses Joint Venture, das man gegründet hatte mit Siemens, damals sehr stark auch das Interesse hatte vom Herrn Hayek Senior. Zu der Zeit auch die Lizenzen vergeben wurden in der Schweiz für die, ich glaube, zweite und dritte Mobilfunk und dadurch natürlich auch diese ganzen Konsortien immer mit uns gesprochen haben und wir hatten da wahnsinnig hochrangige Meetings mit den Chefs der unterschiedlichen Telekom-Unternehmen und wir haben ja dann, glaube ich, 1998 auf der CeBIT das erste Telefonat geführt mit einer Uhr. Da waren wir sogar in der Tagesschau. Und wenn man sich überlegt, wie lange das dann später noch gedauert hat, bis man mit seiner Uhr telefonieren kann, war man natürlich hier 1998 sehr früh dabei. Aber ich denke, zwei Sachen, die mich noch geprägt haben in der Zusammenarbeit mit ihm und was ich von ihm lernen konnte, ist einmal das Thema Markenarchitektur, wie die Swatch Group eben ganz bewusst Marken besitzt und auch akquiriert oder neu gründet in Joint Ventures und die in einem logischen Zusammenhang stehen, immer mit der Aufgabe, dass die höher positionierten und die absoluten Premium-Marken auch geschützt werden von den Marken, die unten drunter sind, indem die eben bestimmte Marktanteile halten. Und ich glaube, die Inspiration dafür kam ihm schon auch durch den Erfolg der japanischen Automobilhersteller in Amerika, die ja ganz unten eingestiegen sind, ja, die da irgendwann mal den ersten Honda Civic verkauft haben, keine Ahnung, für $8,000 oder $10,000, ein bisschen mehr als der Yugo. Und die dann über Jahrzehnte quasi hochmigriert sind, bis in die obere Mittelklasse, bis sie dann ja wieder markentechnisch an bestimmte Grenzen gekommen sind. Und dann hat man eben Acura und Infiniti und so dann nochmal als Lexus nochmal oben drauf gesetzt, um dann mehr oder weniger gegen die deutschen Premium-Hersteller zu konkurrieren. Und so war die Swatch eben auch ein Bollwerk nach unten, die auch dafür gesorgt hat, dass Neuankömmlinge in dem Uhrenbereich sich nicht im unteren Marktsegment breit machen können, um dann nach oben zu migrieren. Aber da gab es natürlich noch andere Marken wie Tissot, wie Longines, die in den letzten 20 Jahren auch eine unglaubliche Reise gemacht haben. Omega, extrem erfolgreich. Und so hat man eben dieses ganze System doch schon sehr systematisch aufgebaut. Also das war sicherlich eines der großen Learnings. Und dann.
Es gibt ja wenige Bereiche, wo Marke so einen starken Wertschöpfungseffekt hat, als in diesem Bereich. Ne? Die Funktion liefert jedes Telefon umsonst mit. Jeder hat die Zeit dabei, aber der Signalwert der Uhr am Handgelenk und die dann in der Bedeutung auch gut miteinander zu kombinieren. Ne? Also die dann bis hin zur. Gehört Patek Philippe zur Swatch Group?
Nein.
Aber das ist sozusagen.
Will auch nicht für mich in Anspruch nehmen. Ich bin nicht der ganz, ganz große Uhrenexperte. Das ist jetzt auch schon lange her. Da gibt's sicherlich andere, wie den Gisbert Brunner zum Beispiel.
Mir ging auch gar nicht um die Marke in dem Sinne, sondern eher so in der Beobachtung von solchen Leuten. Man lernt ja auch sehr viel durch Mimikry. Also wenn man großartige Leute handeln sieht, sieht man bestimmte Muster, wo man merkt, oh, das macht ihn besonders effektiv. Mhm. Also es ging eher um diese Richtung. Also er ist ja ein sehr guter Manager gewesen, der Unglaubliches geleistet hat. Ob dir da noch etwas aufgefallen ist?
Ja, also absolut. Und das hat mich, glaube ich, auch später geprägt. Und er kam ja, glaube ich, auch aus seiner eigenen Company, Engineering Company. Also er war sehr, 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 sehr technologisch stark. Das war zumindest mein Eindruck. Und ich denke, die Swatch Group hat auch immer wieder wirklich Innovationen auf den Markt gebracht und die dann über verschiedene Marken etabliert. Und dieser Respekt in dem Fall sind die Innovatoren ja die Uhrmacher. Ja, also der Respekt für die Uhrmacher, der Respekt auch für die vielen Firmen, die im Accessories-Bereich dort zur Gruppe gehören, von Zeigerherstellern über natürlich auch das ganze Thema Batterie und die ETA, die Werke, also die Technologie selbst. Ich glaube, da hat er immer sehr, sehr viel Wertschätzung an den Tag gelegt. Und vielleicht noch eine Anekdote auch aus dem HR-Bereich, die mich dann auch über die Jahrzehnte begleitet hat. Da war ich dann ja auch mit 30 irgendwie Brandmanager in Deutschland, großes Team, viel Umsatzverantwortung. Und da gab es eine Mitarbeiterin, da haben wir, glaube ich, CK, Calvin Klein, eingeführt. Und da gab es ein bisschen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit und da hatte ich ein Telefonat mit ihm und dann hat er zu mir gesagt, Herr Bucurovic, wissen Sie, die Mitarbeiter, mit denen Sie sich am wenigsten gut verstehen, um die müssen Sie sich am meisten kümmern. Vergessen Sie die, mit denen Sie sich gut verstehen, die machen sowieso mit, die folgen Ihnen sowieso, aber Sie müssen die meiste Zeit mit den Mitarbeitern verbringen, mit denen sie vielleicht nicht die beste Connection haben, so auf der persönlichen Ebene. Und das fand ich war ein unglaublich wertvoller Hinweis.
Weil man sonst immer dem Weg des geringsten Widerstands
klar,
geht
und man, sich also natürlicherweise,
Leuten umgibt, die einem immer einmal mit dem man sich gut versteht, aber die vielleicht teilweise auch nicht kritisch genug sind, ne? Also zu den eigenen Ideen. Ja, gut. Ja, da haben wir doch für unseren Bildungspodcast schon mal was eingesammelt in Sachen Management. Und dann bist du bei Gore-Tex dann gelandet. Natürlich über die Stationen, die Dotcom-Blase, müssen wir jetzt nicht viel Zeit verbringen. Das war eine wilde Zeit. Und du bist aber dann aus dieser Dotcom-Blase von Consors dann zu Gore-Tex gekommen und warst da 10 Jahre Global Marketing Manager.
Ja, Global Brand Manager zusammen mit einem Kollegen in den USA. Wir haben das zusammen gemacht und das war auch sehr wichtig, weil Gore damals und auch heute immer noch ein Familienunternehmen ist und damals natürlich auch die Gründer, zumindest die Frau des Gründers noch gelebt hat und die Kinder. Und es gab dort natürlich auch immer sehr viel Politisches abzuklären und den Support einzuholen für das, was wir strategisch gemacht haben, sodass wir so ein bisschen eine Arbeitsteilung hatten. Also ich habe mich vielleicht mehr um den strategischen Teil gekümmert und die Dinge weiterentwickelt. Und mein Partner war unglaublich gut, dann auch das innerhalb der Gore-Kultur so umgesetzt zu bekommen, dass wir dann auch Freedom to Operate hatten.
Was ich gerade interessant fand, nochmal zurückgespult zu Hayek, dass diese Wertschätzung den technologischen Innovationen und der Expertise, der technischen Expertise gegenüber, das ist ja genau das, was Marken immer brauchen, Innovationskraft. Und das ist ja etwas, was dann mit dem Ingredient Branding auch stark zusammenhängt, weil man das Potenzial für den Ingredient Brand ist ja nur da, wenn man wirklich was anzubieten hat, technologisch, und nicht das MeToo-Produkt bei Herstellern platziert. Also wie unterscheidest du da zwischen Ingredient Branding und Branded Ingredient?
Ja, also wenn wir uns als Markenmenschen auf eine Definition einigen können, was Marke ist, dann vielleicht auf die, dass es in irgendeiner Art und Weise was mit Beziehungen zu tun hat. Und ich denke, die klassischen B2B-Unternehmen oder auch die technologiegetriebenen Unternehmen, und wenn wir die treffen im Markt, dann haben die manchmal ja gar keine Marketingabteilung. Oder vielleicht ein oder zwei Mitarbeiter, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, Messestände zu organisieren und so Sales Support und vielleicht den einen oder anderen Event zu machen, aber in Marke zu denken, ist dort natürlich nicht der Standard. Es hat sich auch im Laufe der Arbeit verändert. In den ersten Jahren haben wir eher für bekannte Ingredient Brands gearbeitet. Jetzt in den letzten Jahren bauen wir sehr viele neue auf. Dort ist es eben so, dass man die Leute dazu bringen muss, ganz anders zu denken. Also es ist ja eigentlich eine...
Und wie unterscheidet sich das? Also wie unterscheidet sich das Denken von jemand, der zum Beispiel ein Branded Ingredient, also ich habe ganz früher, das ist schon lange her, bei Bayer gearbeitet, da gab es ja auch ganz, also jedes Produkt, Makrolon etc. Wurde ja immer benannt. So. Ich würde aber nicht sagen, dass das Ingredient Brands waren. Auf den CDs stand nicht drauf, made with Makrolon. Und niemand kaufte eine CD, weil sie aus Makrolon gemacht war. Also lass uns das vielleicht nochmal kurz auseinander dividieren. Sozusagen, was ist eine Branded Ingredient und was ist eine Ingredient Brand?
Ja, also eine Branded Ingredient ist ein Produkt mit einem Namen. Und dieser Name wird manchmal durch die Kunden auch durchkommuniziert. Und das kann einen gewissen Effekt haben oder auch nicht. Meistens hat es einen relativ geringen Effekt. Ein Ingredient Brand ist eine Marke, die mit ihrem Zielpublikum eine gewisse Beziehung aufgebaut hat und die dieser Zielgruppe mehr gibt als die reine Funktionalität der Ingredient selbst und die sich dann auch als Marke natürlich auch ständig weiterentwickeln muss. Und da sehen wir zum Beispiel auch, dass viele der First Generation Ingredient Brands, die irgendwann mal gegründet worden sind, weil sie eine technische Innovation hatten, dann entweder stehen bleiben oder auch aus dem Markt verschwinden, weil sie nicht so angelegt sind als Unternehmen, zu sagen, hey, ich habe da draußen jetzt ein Consumer-Franchise, ich habe da draußen jetzt eine Fanbase von Millionen Leuten, aber meine Technologie ist nicht mehr relevant oder meine Technologie ist total generisch geworden. Was mache ich denn als nächstes, um mein Publikum bei der Stange zu halten? Und da ist ja die Herausforderung für die Ingredient die gleiche wie für jede andere Marke auch. Du musst einfach attraktiv bleiben und du musst relevant bleiben. Und wenn deine relevante Komponente, so definieren wir ja auch Ingredient Brand, ja, wann bist du eine Ingredient Brand? Das bist du dann, unserer Meinung nach bei Brand oder meiner Meinung nach, wenn du es geschafft hast, eine relevante Komponente für die Kaufentscheidung des Endprodukts zu werden. Das klappt nicht immer, aber oft. Und manchmal bist du nicht die einzige Kaufentscheidung, aber du musst zumindest eine unterstützende Rolle spielen. Ja.
Okay, das heißt, die Branded Ingredient ist einfach eine funktionale Leistung, die dann einen Namen hat und deshalb identifizierbar ist. Und die Ingredient Brand hat eine darüber hinausreichende Idee, die heute eine Ausdrucksform X hat und morgen aber eine Ausdrucksform Y haben kann. Also eine Markenidee sozusagen, die dann, was du gerade sagst, die Innovation auch sicherstellt, weil sie ja einen Filter bietet, auch für weitere sozusagen Weiterentwicklung. Habe ich das gerade richtig zusammengefasst oder würdest du dem widersprechen?
Nee, würde ich nicht widersprechen. Und diese Idee können wir ja auch Markenversprechen nennen. Ja? Also sie muss halt ein Markenversprechen haben, das über das vielleicht aufgrund der funktionalen Leistung ursprünglich mal aufgebaut wurde, das sich dann aber weiterentwickeln muss. Genauso wie andere Marken auch. Ja? Also die.
Dann lass uns da mal Beispiele nehmen. Ja. Vielleicht dann von der Metaebene weg. So mal Beispiel, zum Beispiel ein Branded Ingredient, was dann stehen geblieben ist und dann Relevanz verloren hat. Und ein gutes Beispiel, wo die Markenidee sozusagen das immer weiter trägt bis heute.
Also ein Beispiel, wo ich finde, dass ich persönlich nicht wirklich mehr einen Mehrwert der Marke wahrnehme, ist Lycra. Lycra ist auch eine First Generation Ingredient Brand, die Stretch. Eine einzigartige Technologie hatte, die man auf eine One-Word-Equity runterbrechen konnte, die da heißt vielleicht Stretch. Ist aber eben auch eine Funktionalität. Ja, und dann kommst du eben in die Problematik des Generischen, wo du eben sagst, okay, wenn ich jetzt irgendwas kaufe, das Stretch hat, lege ich jetzt noch besonders Wert darauf und suche irgendwo auf dem Produkt oder im Online-Shop, dass da Lycra drin ist oder nicht, weil es eben sehr, sehr viele andere Beispiele gibt, die auch Stretch-Produkte anbieten. Und man muss natürlich auch sehen, im Textilbereich sind natürlich auch die Trägermarken wesentlich stärker geworden in den letzten 30, 40 Jahren und haben selbst Kompetenz aufgebaut für viele Funktionalitäten. Also ein Lululemon wird meiner Meinung nach nicht mehr eine Ingredient Brand benötigen, die ihren Kundinnen kommuniziert, dass es sehr flexibel ist, ja, oder dass es eben sehr stretched oder andere technische Funktionalitäten hat. Oder im Premium-Bereich, im Outdoor, ne, hast du eben Marken wie North Face oder Arc'teryx, die eben so funktional sind, die dann sagen, okay, die meisten Funktionsmaterialien muss ich jetzt nicht mehr als eine Ingredient Brand durchkommunizieren, weil es ja auch ein erhöhter Aufwand, sondern ich behalte nur die Ingredient Brands, die einen positiven Beitrag leisten, auch zu meinem wirtschaftlichen Erfolg. Und das sind dann eben die wenigen Ingredient Brands, die ein eigenes Publikum haben, die eben in den Laden kommen und sagen, hey, warum hast denn du die und die Komponente nicht mehr in deinem Produkt? Dann kaufe ich das jetzt woanders. Wir haben das mal als Brand Insistence bezeichnet, damals in den Anfang den 2000ern und als Haupt-KPI definiert. Also Markenbegehrlichkeit zu schaffen. Darum geht es eigentlich bei den Ingredient Brands. Und du hattest ja auch Bosch angesprochen oder Shimano. Und das sehen wir natürlich immer noch, sehen wir natürlich sehr stark im Bike-Bereich und vielleicht zukünftig in anderen E-Mobility-Bereichen, wo die Kaufentscheidung für die Komponente höher ist als die Kaufentscheidung für die Fahrradmarke. Und dort gibt es natürlich nur ganz, ganz wenige Brands, die versuchen, also im Super-Premium-Bereich gibt es welche, ein Specialized wird es immer versuchen. Aber die ganz große Masse der Bike-Brands sind ja eigentlich nur Assembler, genauso wie in der Automobilbranche. Die assemblen ja auch nur noch. Früher in Mannheim gab es noch die Gießerei von Mercedes, wo dann die Motoren gemacht wurden. Aber die Autohersteller assemblen, die Bike-Hersteller assemblen. Aber die Bike-Hersteller sind wirtschaftlich nicht so stark und die Marken sind nicht so stark wie im Automobilbereich, sodass eigentlich an jedes Fahrrad aus 10, 15, 20 Ingredient oder Co-Brands besteht, die bestimmte Funktionalitäten, aber vielleicht auch bestimmte Erlebnisse ermöglichen. Ne? Also wenn wir jetzt mal so ein Fully nehmen mit den Gabeln, ne? Wenn du dann halt so eine 38er oder 42er Fox Gabel hast, ja, die ist dann eben nicht nur Stoßdämpfer, sondern die ist eben auch dafür zuständig, dir das Erlebnis zu liefern.
Die signalisieren, ich bin echt serious hier, ne? Also Downhill mit dem Ding und ich bin der.
Ja, genau. Und haben, ja, auch, richtig, ja. Haben auch einen starken Community-Effekt zum Beispiel.
Ne? Ah, das finde ich sehr gut. Also, so wie du das erklärst, finde ich sehr, sehr gut, weil was da ja so drin steckt, ist, was du so beschrieben hast, ist, dass wenn die Ingredient-Brand ist dann da, wenn das Assoziationsnetzwerk der Marke in einem Bereich, in einem kaufrelevanten Bereich dadurch gestärkt wird. Also wir haben das Assoziationsnetzwerk der Herstellermarke und wir haben dann das Assoziationsnetzwerk von der Ingredient Brand. Und wenn die sozusagen die Herstellermarke kaufrelevant aufwertet, dass ein höherer Preis dadurch erzielbar ist oder überhaupt grundsätzlich die Kaufbereitschaft steigt, dann sprechen wir von Ingredient Brand.
Ich muss dich unbedingt engagieren. Du kannst die Sachen viel, viel besser artikulieren als ich. Ich kann dir das aus der Praxis.
Nee, das habe ich doch gerade von dir gelernt. Das hast du mir doch gerade erzählt. Ich fasse nur zusammen, was du mir gesagt hast. Nee, super, sehr gut. Und was du auch gesagt hast, ist, dass die Wertschöpfung, der Anteil an der Wertschöpfung von vielen Produkten, das hatte ich in der Anmoderation auch gesagt, von wirklichen technologischen Innovationen, das hast du mir erzählt. Du sagst, das ist unfair häufig. Dass die können, also das. Jetzt könnte man ja kritisch sagen, ja, mein Gott, die Brand hat ja kein Interesse daran, eine andere Brand sichtbar zu machen. Die können doch froh sein, dass sie jetzt eine große Marke beliefern dürfen. Vielleicht können wir da mal ein bisschen drauf rumdenken und warum du dich, das ist so mein Gefühl, das ist ja das, wogegen ihr antretet. Dein Podcast, da muss ich am Schluss noch darauf hinweisen, du hast ja einen eigenen Podcast dazu, der heißt auch so schön From Zero to Hero. Also das heißt von dieser sehr schwierigen Situation. Ich bin hier eigentlich, ich zähle hier gar nicht, ich bin austauschbar zu, wann kommt der denn mal wieder ins Haus? Wann können wir über die nächste Weiterentwicklung sprechen?
Ja, ich bin ja so ein bisschen der Don Quixote der Technologiehersteller und im Kampf gegen die Brands und gegen die Retailer. Und woran liegt es? Liegt natürlich daran, dass die Marken und der Handel, die haben natürlich das Interface zu dem Kunden, ja. Und wenn man sich anschaut, wie die Kalkulationen laufen, ja, es gibt ja auch immer die Schaubilder auf LinkedIn oder überall. Was sind die Landed Cost von einem 100 Dollar Nike Schuh?
Ja, Sag doch mal, was sind die denn?
Ja, 10. Ja, und wenn man sich dann überlegt, wie viele Materialhersteller sich einen abreißen, um in diesen Schuh reinzukommen, der dann für 10 Dollar Landed Costs irgendwo steht. Und dann geht eigentlich der ganze Markup los. Ja, dann gibt es vielleicht Distributoren, die das verteilen. Dann gibt es den Importeur, dann gibt es die Landesgesellschaft, dann gibt es den Staat, der nimmt sich seine 22% und vor allem dann den Handel, ja, der dann eben sagt, ja, 100% für uns. Ja, weil wir haben das Publikum und wir müssen die teuren Mieten bezahlen und so weiter. Aber wenn du dann sage ich halt, der Anteil ist eigentlich unfair, der ja oft bezahlt wird für die Technologie, die Attraktivität von so einem Endprodukt überhaupt ermöglicht. Also ein Beispiel, wir sind ja in einem deutschen Podcast, aber wenn wir uns anschauen, Adidas und Boost, ja, also das war vor, glaube ich, jetzt 6, 7, 8 Jahren eine neue Technologie, die im Laufschuhbereich erstmal angefangen wurde und Adidas.
Ja, was war die, ganz kurz, die Technologie beschrieben? Was war das für eine Technologie?
Ja, das war im Prinzip diese Schäume, die in die Säulen gegangen sind, ja, und die gesagt haben, okay, die dir mehr Energie geben, ja, und Energie.
Die injizieren Gas, ne, in die Sohle. Ist das diese Technologie?
Nee, aber das sind Schäume, die dir eben mehr Energie geben, sodass du entweder länger laufen kannst oder im Arbeitsbereich vielleicht auch schneller, weniger schnell ermüdest oder so. Und das war eben eine Technologie von BASF. Und Adidas hat diese Technologie übernommen, exklusiv, und hat natürlich Millionen von Schuhen gemacht. Und in der Zeit vielleicht Marktanteil aufgeholt gegenüber Nike, in dieser Zeit vielleicht eine gute Entwicklung vom Aktienkurs gehabt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, muss aber jedes Unternehmen für sich selber beantworten, okay, ich habe dann jetzt da ein paar hunderttausend Tonnen verkauft oder zigtausend Tonnen von dem Material an diesen Kunden. Der hat mir dafür einen Preis gegeben und vielleicht bin ich ja glücklich mit dem Preis. Ja, und wenn ich ein Operational Excellence Business Modell habe, bleibt für mich am Schluss vielleicht ein bisschen Marge übrig, sodass ich damit auch was verdient habe. Ja, aber fragt man sich dann, haben wir mit so einer Technologie, mit so einer Innovation eigentlich für uns einen fairen Gegenwert bekommen vom Markt? Na, in dem Fall eben von einem Kunden. Und das ist natürlich immer das Spiel oder die Situation, in denen auch meine Kunden oft stecken, weil natürlich die Brands scouten neue Technologien überall und kommen natürlich als erstes hin und sagen, oh ja, wir haben gesehen, das ist eine neue Technologie, wir hätten es gerne exklusiv. Ja, und dann sagen die Ingredients natürlich, oh, super, ja, hier kommt irgendwie ein Blue Chip.
Der Vertrieb von denen sagt wahrscheinlich,
Machen wir sofort und so. Und dann sagt der irgendwann, ja, wir wollen das aber als Ingredient Brand. Und dann sagen die, ja, haben wir mal angesprochen im Meeting, haben die gesagt, nee, wollen wir nicht. Und damit war das Thema erledigt. Ja. Und dann gehst du eben in einer Marke auf. Und aber die Marke wird versuchen, deine Technologie maximal für sich selbst umzupfriemeln, ja, entweder sie nennen nutzen, es anders,
dass der Image-Effekt auch bei ihnen landet.
Und gerade jetzt, wo wir ja auch sehr viel über das Thema Nachhaltigkeit reden, wo wir sehr viel über das Thema regenerative Wirtschaftsmodell sprechen, wo Verbraucher zu einer Veränderung ihres Verhaltens kommen sollen, ist es natürlich ganz wichtig, dass neue Technologien nicht nur von einem angeboten werden, sondern von einer Vielzahl von Herstellern. Und da denken die Brands oft zu kurz, indem sie Exklusivitätsforderungen stellen. Aber eigentlich brauchen die Konsumenten das Vertrauen, dass sie sehen, wenn mehrere Hersteller ein neues Material oder eine neue Technologie einsetzen, wenn das in verschiedenen Produkten, in verschiedenen Anwendungen über einen längeren Zeitraum hinaus passiert. Erst dann wird es quasi so ein Qualitätssiegel oder so ein Gütesiegel. Und dieses Gütesiegel stand eben vielleicht früher für Performance und heute steht es vielleicht für eine gewisse Art der Nachhaltigkeit, weil dieses Produkt nachweislich mit weniger CO2 produziert worden ist oder recycelbar ist oder andere Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Ne? Das haben wir auch in unserem Modell beschrieben. Ich glaube, das wollen wir auch in die Shownotes tun. Das ist quasi dieses Second Generation Ingredient Branding, die nicht mehr so performance-basiert sind, also die nicht sagen, lieber Kunde, ich helfe dir, dein Produkt besser zu machen, sondern die dir sagen, lieber Kunde, ich helfe dir, deine SDG-Targets zu erreichen.
Ja, genau. Wollen wir ganz kurz das Modell mal erläutern? Das sind also drei, du nennst die Generations, da würde ich gerne gleich kurz mal ein Pushback machen, weil eigentlich diese erste Generation, wo du sagst, Generationen lässt man ja hinter sich, aber die ist ja nach wie vor trotzdem relevant, ne? Also wo der Ingredient Brand praktisch die Produktleistung erhöht. Das sagst du ja nicht, dass das vorbei ist. Es ist nur sozusagen die erste Phase gewesen. Und jetzt kommt eine zweite und eine dritte Phase,
genau,
die du da siehst.
Also die erste Ingredient Brand, da kann man sich jetzt streiten. Gerade in Deutschland gab es dann vielleicht in der zur vorletzten Jahrhundertwende noch so ein paar Färbetechnologien und so, die auch schon einen Namen hatten. Aber Nylon, 1938 kann man eigentlich sagen, zum global war so die erste Ingredient Brand und auch der Auslöser dann dieses Modells, war ja auch eine Innovation von DuPont. Und ich nenne es dann schon das DuPont-Modell. Und das hat man dann von 1938 bis, sage ich mal, in die 2000er Jahre sehr stark gesehen, dass eben Unternehmen eine neue Technologie hatten, diese Technologie patentgeschützt auch mehr oder weniger exklusiv anbieten konnte, dann über einen gewissen Zeitraum gesagt hat, okay, lass uns da mal upfront Investments machen ins Marketing in der Zeit, wo wir das exklusiv haben, um diese Technologie bekannt zu machen, wenn dann später die Patente auslaufen, jemand kommt und das Gleiche anbietet, haben wir ja schon unsere Marke aufgebaut. Ne? Wie nicht nur einer, sondern mehrere meiner Kunden gesagt haben in den letzten 12 Jahren, it's good to have a technology, it's better to have a brand. Und das war natürlich dieses erste Modell und das Ziel dieses ersten Modells war, die Produkte seiner Kunden besser zu machen. Und das gilt natürlich heute noch, aber wir haben natürlich viel weniger New-to-the-World-Technologies, die erfunden werden. Wenn man so eine hat, dann kann man sich immer noch für dieses Modell entscheiden. Also das Modell ist nicht...
Genau. Das war auch gerade, das war nicht böse gemeint, nur für die, wie gesagt, also ich finde das Modell sehr gut und habe nur dieses Generation, ne, so dieses ist ja nicht vorbei, sondern es ist einfach weniger Möglichkeiten, weil alles ist schon ziemlich ausentwickelt in den meisten Märkten. Aber es gibt ja immer noch Neuigkeiten. Du hast mir selbst ein sehr gutes Beispiel mit dem Gorilla-Glas erzählt. Aber da kommen wir gleich drauf. Lass uns erstmal das Modell fertig erklären. Das heißt, jetzt kommt so eine Bedeutungsdimension hinzu in der zweiten Generation.
Genau. Und da sehen wir auch in Branchen wie zum Beispiel der Automobilbranche, in der ja in den 1980ern und 90ern noch sehr viel Ingredient Branding, aber eigentlich mehr Co-Branding unterwegs gewesen ist, von Recaro über VDO, über Bosch und andere Komponenten, Elektronikkomponentenhersteller unter der Haube, Blaupunkt etc., ist es ja dann eigentlich verschwunden aus dem Automotive-Bereich, außer im Bereich Audio-Systeme vielleicht. Aber jetzt sehen wir auf einmal, wie diese Next Generation Ingredient Brands im Automobilsektor wieder eine Renaissance haben. Also ein Beispiel ist Econyl. Ja, die machen Teppiche aus recycelten Nylon. Und dieses recycelte Nylon wird nicht nur, aber zu einem Teil aus Fischnetzen gemacht, die das Unternehmen weltweit über ein ausgeklügeltes Logistiksystem einsammelt und verarbeitet und wiederverarbeitet und machen daraus ein Nylon, aus dem machen sie Teppiche. Dieses Nylon ist chemisch und technisch identisch mit Nylon, das aus Erdöl hergestellt wird. Also es hat keine funktionale mehr Leistung gegenüber dem Produkt und kein Automobilhersteller der renommierten deutschen Marken würde sein, das Nylon, das er verwendet in seinem Auto, jemals co-branden oder branden. Jetzt sind die Automobilhersteller, und wenn du dich erinnerst, wenn wir vor 15 oder 20 Jahren auf eine IAA gegangen sind, oder wenn wir früher Quartett gespielt haben, da ging es halt drum, 6 Zylinder, 8 Zylinder, 12 Zylinder, 400.
3,8 Sekunden von 0 auf 100.
Genau, 400 PS, 500 PS, 600 PS. Und dann gehst du vor, weiß nicht wann es war, nicht letztes Jahr, ich glaube vorletztes Jahr, diese neue IAA Mobility in München. Ja, sind dann die Autos überall in der Stadt ausgestellt und dann gehst du an so einem Mercedes-Stand vorbei und dann steht da auf einmal, unsere Fußmatten sind aus umweltfreundlichem Econyl hergestellt. Wo du dann sagst, wow, ja, was passiert denn hier? Ja, der Premium Hersteller Mercedes, dessen Brandmanagement gesagt hat, mein Auto muss markenfrei bleiben, wird auf einmal nicht gezwungen, aber sieht auf einmal den Mehrwert, etwas ganz anderes zu kommunizieren. Und das war eben die Chance für diese Next Generation Ingredient Brands, die jetzt gesagt haben, okay, liebe Marken, Automobilhersteller, aber auch Modehersteller. Also wenn man sich H&M anschaut, wenn man sich IKEA anschaut oder Zara, klassische Retailer, die nie Ingredient Branding verwendet haben, die im Moment jede, also schon aus einer Art Hilflosigkeit bei H&M, ja, also jede neue Technologie aufnimmt, einen Press Release macht und das brandet. Warum? Weil sie so brutal unter Druck sind, dass Fast Fashion eben zum zweitgrößten Müllproblem der Welt geworden ist nach den ölbasierten Technologien, dass sie händeringend danach suchen, Lösungen zu kommunizieren. Und die Ingredient Brand sagt eben, schau, für den Teil stehe ich gerade. Ja, und ich liefere dir auch die Daten und ich liefere dir auch die ganze Supply Chain und die Transparenz und ich helfe dir in deinem Nachhaltigkeitsbericht bestimmte Parameter zu erreichen.
Und macht das tangibel, was schwierig für eine Marke alleine zu behaupten wäre. Ja, wir machen das jetzt alles nachhaltig. Da nutzt man dann die Markenkraft von einer Third Party, die glaubwürdiger ist in dem Punkt. Wir fischen hier Nylon aus den Weltmeeren und machen daraus eine Faser und das ist 100% transparent und bekannt und so. Genau. Und da sind wir, das passt ja sehr gut. Damit stärke ich einen Teil des wiederum positiven Vorteils, das Assoziationsnetzwerk der Marke, was in dem Bereich schwach wäre. Und selbst wenn ich da selber Energie drauf gebe, würde es für mich länger dauern, diesen Bereich glaubwürdig zu machen. Und das ist sozusagen der zweite Bereich, wo man den Footprint sozusagen des Produkts etc. durch diese Maßnahmen verbessern kann. Und dann siehst du noch eine dritte Dimension, die jetzt auf uns zukommt.
Ja, die ist jetzt, die sehen wir jetzt gerade so entstehen und wir haben jetzt die erste Brand in dem Bereich auch gemacht mit einem Kunden in Kanada und haben aber noch eine zweite Marke, wo wir das sehen. Und das ist quasi die Weiterführung der Circular Economy in Richtung Regenerative Economy. Sorry, dass ich so viele Anglizismen reinschmeiße.
Das ist in unserer Branche ja ganz normal, dass wir Englisch sprechen, aber wir versuchen es. Also ja, regenerative Technologien, genau.
Ja. Aber bei mir liegt eben auch wirklich daran, dass wir fast ausschließlich arbeiten und nicht so viele Kunden in Deutschland haben und gerade die letzten 3-4 Jahre sehr, sehr viel Geschäft in Nordamerika und Kanada gemacht haben. Aber was jetzt neu ist, ist, dass eben Unternehmen sagen, wir schauen uns jetzt nicht nur die Technologie an, sondern und den zirkulären Kreislauf des Materials, sondern auch, was passiert denn davor und was passiert denn danach. Und da haben wir jetzt eben Kunden in Kanada, die auch mit Technologie ein sehr altes Thema neu definieren, nämlich das Thema Hanf, das ja eine der ältesten Fasern ist, die es überhaupt gibt. Und bis die Baumwollmonopolisten im Süden der USA anhand der Sklaven ihre Dominanz aufgebaut haben im Cotton-Bereich, waren ja Jeans zum Beispiel alle aus Hanf. Und Flachs teilweise. Das sind also sehr alte Fasern. Und die haben einen extrem positiven Beitrag zum Klima. Eben nicht nur dadurch, dass sie weniger CO2 verbrauchen, sondern sie sind auch sehr gut für andere Themen wie Biodiversity, für Wasser, aber auch indem sie eben die Böden regenerieren. Ne? Und da arbeitet jetzt mein Kunde und wir zusammen eben an diesem Markensystem, dass wir zum Beispiel mit benachteiligten Communities zusammenarbeiten. Ein Beispiel könnten sein Tabakanbauer in Amerika. Ja, es raucht kaum noch jemand. Was mache ich jetzt mit meinen Tabakfeldern? Teilweise auch mit Native Indians, die sehr unfruchtbare Felder haben. Und dort, jetzt fällt mir wieder das deutsche Wort nicht ein, Crop Rotation, also dadurch, dass du dann sagst, okay, pflanz jetzt mal Hanf an, ja, und dann kriegst du nächstes Jahr, dann erholt sich dein Boden, dann kriegst du nächstes Jahr auch mehr Soja wieder raus. Und so, dass man eben auch den Communities hilft, ihre soziale Situation zu verbessern. Das ist eben ein Aspekt, ja, wo der über das Zirkuläre des Materials hinausgeht. Du fängst also vorher an. Anderes Beispiel, Neopren. Ja, die Surfer sind ja auch immer ganz vorne dabei, wenn es um Umweltschutz und die Ozeane geht. Und Neopren ist aber ein ziemlich, vorsichtig gesagt, schwieriges Material,
problematisches
Material in der Produktion. Mhm. Und da gibt es auch Studien dazu, die muss ich jetzt nicht zitieren, kann sich jeder selber anschauen, was da passiert in den Werken, wo das produziert wird. Und da gibt es jetzt eben ein amerikanisches Startup, die Neopren aus Kautschuk, aus Gummi machen, das sie von Microfarmern in Vietnam erwerben. Und da ist wiederum dieses Regenerative, ist, also du schaust dir nicht nur den Kreislauf an, wie läuft mein Kautschuk und wie kommt es wieder zurück, sondern wo kommt denn eigentlich mein Kautschuk her? Ja, und die sorgen eben dafür, dass die diese Microfarmer faire Löhne bekommen, die sorgen dafür, dass dort investiert wird in Bildung, in Schulen, dass dort gegen Gewalt und andere Themen vorgegangen wird, und du übernimmst als Ingredient Brand eben die Verantwortung dafür. Du zeigst den ganzen Prozess auf, du dokumentierst ihn, und deswegen heißt es ja ESG, ja, Environmental, Social and Governmental. Ja, das ist eben jetzt die nächste Stufe. Du zeigst nicht nur den Environmental Impact, sondern du zeigst eben auch, was du Gutes und zusätzlich leisten kannst für die Communities. Oder auch am anderen Ende dann der Chain, ja, End of Life, was passiert dort? Ja? Also diese 3R-Themen, ja, Reuse, Recycle, Reuse oder Umwandeln von Materialien. Also das ist jetzt so ganz neu. Da haben wir jetzt so die ersten zwei, drei Ingredient Brands, die das jetzt erfolgreich machen, ja, die eben jetzt zu den Kunden gehen und sagen, pass auf, Leute, nicht nur, wir helfen euch nicht nur mit eurem Carbon Footprint, sondern wir liefern euch noch zusätzliche Stories.
Die und aus dieser Perspektive würde ja praktisch diese nächste Dimension, das eine ist nah am Produkt, und jetzt hier ist sozusagen diese nächste Dimension, dass da das gute Gefühl mitgeliefert wird, dass es auch insgesamt den Planeten verbessert. Und das ist besonders relevant in Märkten, die du gerade genannt hast, wo das Genießen der Natur ein Teil davon ist. Surfer, deshalb ist ja Patagonia auch nach wie vor mit Nachhaltigkeit und all das extrem erfolgreich. Was man aber aufpassen muss, dass nicht in jedem Markt die Nachhaltigkeit die gleiche treibende Kraft hat. Also dass man teilweise Firmen da, glaube ich, überzeugen muss, das zu tun, ohne zu erwarten, dass sie damit noch attraktiver werden für den Markt. Ja. Und ich glaube, insbesondere dann nicht, wenn die Grundfunktion theoretisch geschwächt wird, so wie bei Reinigungsmitteln. Manche Menschen glauben, dass biologisch abbaubare Reinigungsmittel einfach schlechter reinigen. Dann ist das wieder ein Kaufhemmnis, ne?
Das sind zwei unterschiedliche Themen. Zum einen gibt es eine unfaire Verteilung, wenn es um das Thema Umweltbelastung angeht, innerhalb von Industrien. Selbst innerhalb von einer Industrie. Also nehmen wir mal die Textilindustrie, wird sehr, sehr viel darüber geredet, was passiert mit Bekleidung, und sehr, sehr wenig wird darüber geredet, was passiert mit Schuhen. Ja, also das Thema Schuhe ist 10 oder 15 Jahre hinterher, dass man sich überhaupt damit beschäftigt. Ich glaube, 30 oder 40 Milliarden Paar Schuhe im Jahr. Ja, was passiert eigentlich mit denen? Wie werden die gemacht? Wie werden die produziert? Wie werden die zusammengebaut? Automobilbereich, ein Thema, finde ich absolut Ingredient Brand relevant, ist Reifen. Ja, Reifen haben einen unglaublichen negativen Einfluss auf die Umwelt durch den Abrieb. Ja, Microplastik, die meisten Leute denken, Microplastik kommt hauptsächlich durch die Klamotten, aber es gibt wahnsinnig viel Microplastik, das entsteht durch Abrieb von Reifen.
Ja, da habe ich jetzt eine Frage, also das, weil bevor wir jetzt zu technisch in die einzelnen Potenziale von Ingredient Brands sozusagen auf der technischen Ebene, weil ich glaube, das ist so gut verstanden, also ich finde das auch sehr gut in dem Modell, aber das heißt das denn eigentlich, dass Dienstleister keine Ingredient Brand sein können, oder siehst du da auch Potenzial? Weil unter den ESG-Kriterien, da sehe ich zumindest im Social-Bereich, dass Dienstleister auch sozusagen Ingredient Brand sein können. Wie relevant, muss man schauen. Aber wie schaust du auf Dienstleister? Können Dienstleister Ingredient Brands sein?
Ja, sind es und können es auch. Für mich stellt sich immer die Frage so ein bisschen, ob sie sich auch als solche definieren. Da habe ich auch immer Gespräche auch mit der Akademia, weil auch im Finanzbereich, ja, wir haben Dutzende bis Hunderte Ingredient Brands, angefangen bei den Kreditkarten über die Zahlungssysteme, Klarna, PayPal etc. Aber wenn die sich nicht selbst als Ingredient Brand definieren, dann kommen die auch nicht zu mir, dass ich denen helfe, oder sie verstehen nicht, was ich eigentlich mit ihnen besprechen will. Im Dienstleistungsbereich hast du natürlich ein Thema Fairtrade, ist natürlich absolut eine Ingredient Brand. Du hast das ganze Thema der Bewertungen. Ja, also wenn das keine Ingredient Brand ist, dann weiß ich nicht, was eine Ingredient Brand ist. Meine Frau sagt, wir gehen nur in Hotels mit 9,4 oder mehr.
Also TripAdvisor ist ein Ingredient Brand.
TripAdvisor, ja. Booking.com, die ganzen Bewertungssysteme. Weil nach welchen Kriterien wähle ich heute ein Hotel aus? Ja, also wenn ich sage, eine Ingredient Brand ist eine relevante Komponente für die Kaufentscheidung des fertigen Produkts und ich buche ein Hotel, weil es 9,3 oder 4,9 oder was auch immer hat auf der Richterskala, dann buche ich dieses Hotel wegen dieser Bewertung. Also ist das dann die Ingredient, die die Kaufentscheidung ausgelöst hat.
Und die Ingredient ist eigentlich die Urteil der vielen, also praktisch der Social Proof Effekt. Da haben 2600 Leute dieses Hotel erlebt und schenken mir ihren Blick da drauf. Und das ist eigentlich die Leistung, die Brand da organisiert, ne, als Plattform. Finde ich sehr gut, dass das nochmal klargestellt ist, weil es hörte sich gerade eben, ne, so fürs lockere Zuhören, sagt man, okay, ja, wir sind Dienstleister, für uns ist das irrelevant. Aber es ist ja ein sehr spannender Bereich, zu fragen als Dienstleister, wie können wir zu einer Ingredient Brand werden, zum Beispiel im Versicherungsbereich. Wenn man bei Vielmann eine Brille kauft, dann kriegt man direkt eine Versicherung mitgeliefert. So ist die Frage, wie muss das ausgestaltet werden? Deshalb würde ich da gerne jetzt noch sozusagen den zweiten Teil unseres Podcasts auf die Technik sozusagen des Ingredient Brandings senken. Und die erste Frage, die mir nah am Herzen ist, welche Rolle siehst du beim Ingredient Branding für die Multisensorik, für das sensorische Erleben einer Brand? Ich nehme als Beispiel Intel, das bekannteste Soundlogo. Ohne diesen Sound, der beim Starten des Rechners hochgefahren wäre, wäre dann Intel so eine starke Ingredient Brand geworden? Aus meiner Sicht ist das ein wichtiger Faktor, ein Aktivierungsfaktor für die Brand. Oder wie du auch im Textilbereich gesagt hast, die Hangtags. In irgendeiner Weise muss die Brand ja erlebbar werden, sensorisch erlebbar.
Ja, also Sensorik jetzt im Sinne von Haptik oder
Klang, Duft,
egal. Klang, Duft kann manchmal natürlich schwierig sein, weil die viele Ingredients gehen natürlich auf im Endprodukt und können nicht direkt gefühlt oder gerochen werden, sondern ich finde, das ist dann schon die Multisensorik des Erlebnisses, wie wir es eben beschrieben haben, ja, oder des Vertrauens, das dann eine starke Rolle spielt. Ich denke,
Intel. Wobei Lycra zum Beispiel ja auch eine Brand wurde, weil sie das sensorische Erlebnis des Endprodukts verändert.
Ja,
oder also, wir sprachen im Vorgespräch über Fidlock, die vielleicht ein deutsches Beispiel, die Magnetverschlusssysteme liefern, von Wasserflaschen angefangen über Sportschuhe und sogar mit Nike jetzt sozusagen im Geschäft sind. Ja? Also wo praktisch dieses Einklicken ein anderes sensorisches Erleben als das Verschnüren von Schnürsenkeln erzeugt.
Ja, also da könnte man jetzt diskutieren, ob das jetzt das Erlebnismachens der Performance ist und der Funktionalität oder ob es jetzt die Multisensorik ist. Klar, gibt, also bei manchen kann das funktionieren, bei anderen kann es nicht funktionieren, weil man es nicht erspüren kann. Auf das Intel Inside Beispiel zurückzukommen, ist für mich eher eine Frage des Marketings oder der Markenkommunikation als jetzt der Frage des Ingredient Brandings oder nicht. Bei der Telekom war es ja ähnlich mit dem Sound-Logo. Also soweit ich mich an meine Gespräche erinnere und mit Intel-Leuten, war das ja zu einer Zeit, in der Fernsehwerbung sehr stark dominiert hat im linearen Fernsehen. Und wir wissen ja noch alle, dass in den Werbepausen wurde ja der Sound lauter. Also Werbung wird ja lauter ausgestrahlt als Programm. Mhm. Und in Amerika war es dann eben so, dass dann in der Werbepause man dann irgendwas anderes gemacht hat. Ja? Also entweder ist man in die Küche gegangen, hat sich ein Bier geholt, vielleicht auf die Toilette oder sonst irgendwas. Und dann dieses Soundlogo hat mich dann eben erinnert an diese Marke, auch wenn ich den Spot gar nicht gesehen habe.
Ja, sehr gut.
Würde ich jetzt aber nicht.
Ja, ist aber nicht Teil, ist ja nicht im Computer spürbar, genau.
Gab es ja, das hat man ja dann übertragen. Ich glaube, eine Zeit lang, wenn du dann deinen Rechner gemacht hast, hochgefahren hast, kam das auch. Ich würde es jetzt nicht explizit dem Ingredient Brand Modell zurechnen, sondern der Art der Kommunikation und wie sich das entwickelt hat in der Zeit.
Hm. Dann lass uns doch mal darüber reflektieren kurz, was braucht es denn jetzt, wenn man so Brand-Driven Companies, die ja die Marke so als Ordnungsprinzip für ihr Handeln begreifen, die ja auch nachweislich zu den erfolgreichsten der Welt gehören, und die Technologiegetriebenen, die halt in ihre Ingenieurskunst verliebt sind, wie verwandelt man denn jetzt so eine Organisation in eine Brand-Driven Company? Was sind da deine Erfahrungen? Was sind die Hindernisse und was sind die Hebel, die man ansetzen kann?
Also meine Erfahrungen sind die, dass ein Großteil meiner Energie, die ich in den letzten 14 Jahren in meinem Berufsleben verbraucht habe, genau da reingegangen sind. Solche Unternehmen, ich will nicht sagen zu überzeugen, ich will eigentlich niemanden überzeugen, sondern dafür zu begeistern, dass man Dinge eben auch anders machen kann, dass man rauskommt aus dieser Rolle des Suppliers, ja, weil ich einfach gesehen habe, dass Dienstleister oder Technologieentwickler unglaublich schlecht behandelt werden oft, ja, also von den Marken, von den Retailern. Also ich weiß nicht, ob du mal im Automotive-Bereich mit Tier 3 oder Tier 4 Suppliern zusammengearbeitet hast.
Ja, mein Bruder war Geschäftsführer eines Automobilzulieferers und ich konnte die ganzen Geschichten kaum glauben. Ja, was da
also ich habe mit einem Tier 4 Supplier zusammengearbeitet oder mit mehreren in Slowenien. Ja, da kommt dann einer von einem deutschen Automobilkonzern, da musst du eine Open Book Calculation machen, der schaut sich deine Fabrik an, der guckt, wie viel du für deinen Strom bezahlst. Und der sagt dann, ja, und dann am unten da in der P&L, die 5%, wofür sind die? Ich sage, ja, das ist unser Profit. Sagt er, ja, aber wenn Sie für unsere Marke arbeiten, dann müssen Sie doch keinen Profit machen. Dann haben Sie doch eine ganz wunderbare Referenz für andere Hersteller. Ja? Die sagen dann aber das Gleiche. Ja? Und dann bist du halt einfach am Ende angelangt, ja, dann musst du halt total kostoptimiert arbeiten können und sagen, okay, irgendwo muss ich dann ein bisschen Geld verdienen. Aber wenn du jetzt eben eine wahnsinnige Erfindung hast, eine Technologie, wo du glaubst, die liefert viel Wert, wie Gorilla Glass oder Gore-Tex oder Schott, wo du dann sagst, okay, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, dass ich mich hier 180 Tage Zahlungsziel, Lieferkosten etc., also alles wird abgewälzt auf den Supplier. Ja. Und das ist natürlich mal der erste Schritt für jemanden, der sagt, ich will da raus, ist mit dem zu diskutieren, wie sieht denn eigentlich deine komplette Value Chain aus? Kennst du die überhaupt? Und weißt du eigentlich, wie der Wert innerhalb deiner Value Chain verteilt wird? Und hast du eigentlich ein Gefühl dafür, welchen Beitrag du dazu leisten könntest? Und glaubst du nicht, dass du mehr verdient hättest als das, was du vielleicht im Moment dafür bekommst? Und dann fangen die natürlich an zu denken. Ja? Also man muss diese Value Chain durchplanen. Ja? Und viele haben ja Angst, manche Kunden verbieten es. Sie sagen, du darfst nicht mit meinem Kunden sprechen. Ja, ist ja auch nicht so, dass die Marken oder die Unternehmen darauf warten, dass die Ingredient Brands kommen. Ja, Marken per se wollen keine Ingredient Brands. Hm. Warum?
Weil vielleicht willst du dieses Beispiel Gorilla Glas ist vielleicht nicht allen Hörern so präsent. Vielleicht willst du das kurz erläutern, was da passiert ist und warum nur wenige heute Gorilla Glas kennen, aber eigentlich eine Riesenchance damit vergeben wurde.
Ja, also das sind so Use Cases, wenn man natürlich nicht alle Zahlen hat, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich sage das dann immer unter Vorbehalt, aber ich sage jetzt mal, Wie war die Situation damals? Dow Corning hatte eine neue Glastechnologie, die im Prinzip das Wischen und das Berühren des Glases und das Steuern von Funktionalitäten über das Glas ermöglicht hat. Apple war in der Situation zu sagen, wir wollen jetzt auch in den Phone-Markt, aber wir brauchen irgendeine neue Technologie, die uns unterscheidet. Na, da, wir erinnern uns dran, das war so das die Hochzeit von BlackBerry, Nokia war noch dabei und dann kam eben Apple mit dem ersten iPhone und dieser Glasoberfläche. Ja. Und diese Glasoberfläche hat vom Value her verändert, wie die Welt kommuniziert. Ja. Also du hast eine Technologie erfunden, die verändert hat, wie die Welt kommuniziert.
Ja, und hat uns beigebracht, dass wir unsere Telefone streicheln.
Ja.
Ja, das verändert fundamental die Beziehung, die wir zu den Objekten haben.
Na, und dann sagst du, okay, jetzt hat natürlich diese Firma wahrscheinlich Millionen von diesen Gläsern an Apple verkauft, hatte auch eine gewisse Exklusivität, sodass der Vertrieb und vielleicht auch der Finanzchef und vielleicht auch das ganze Unternehmen gesagt hat, wir sind super zufrieden damit. Ja, wir haben pro Glas XY bekommen und wir haben so und so viele Milliarden Umsatz gemacht und wir hatten eine EBITDA-Marge von so und es war ganz gut. Ja. Aber nach ein paar Jahren haben eben auch andere Hersteller diese oder ähnliche Technologien geliefert. Da gibt es, glaube ich, auch Studien, dass es dann gab es einen Zweitsupplier. Apple hat natürlich auch gesagt, wir wollen nicht abhängig sein von einem Lieferanten. Dann kamen die anderen Telefonhersteller, haben gesagt, wir wollen jetzt auch dein Glas. Aber wenn der Apple das nicht draufschreibt, dann schreiben wir das auch nicht drauf. Und so ist eben der Wert an dieser neuen Art des Telefonierens komplett an Apple gefallen. Ja, und das Unternehmen, das diese Technologie erfunden hat, hat von diesem Wert sehr wenig abbekommen, auch für spätere Zeiten, für neue Innovationen. Ah, das sind doch die das Glas gemacht haben. Ja, das genau. Sind doch die von Gorilla Glass oder das sind doch die von Dow Corning. Das sind doch diese super innovativen Leute. Und natürlich hat man im Nachhinein eine Website gebaut und das Ganze kommuniziert und man kann heute gucken, welche Produkte haben Gorilla Glass, aber es ist doch nicht der gleiche Effekt. Ja, das ist halt dann so ein Pseudomarketing, wenn du dann hinterher sagst, ja, guck mal, wir sind da überall drin, aber das Potenzial hat man sicher nicht ausgenutzt.
So, jetzt nutzen wir das Beispiel doch. Das ist doch perfekt zu sagen, wie ändern wir das? Das heißt, ich habe gerade Gorilla Glass erfunden und komme jetzt zu dir und du sagst, das ist ein Marathon von ne, der technischen Innovation zu der Ingredient Brand. Was sind die Etappen von dem Marathon? Was müssen wir uns als erstes angucken? Worauf müssen wir uns vorbereiten? Und dann diese Frage, wie verändere ich den Mindset vielleicht, wo der Vertrieb sagt, komm, jetzt lass uns schnell den Deal unterschreiben, weil Apple will das Ding jetzt haben. Wie würdest du da rangehen? Ja, muss auch jetzt nicht Gorilla Glass sein, aber sozusagen mit so einem Produkt. Ich komme mit der technologischen Innovation. Und was sind die Etappen, die ich dann laufen muss, um diesen Marathon abzuschließen?
Also wenn ich mir so meine Kundenlandschaft anschaue und die Unternehmen, für die wir jetzt gearbeitet haben, dann sind es zu einem ganz hohen Teil Unternehmen im Privatbesitz oder in Familienbesitz. Das heißt, die erste Grundvoraussetzung ist überhaupt erstmal, dass ein unternehmerisches Handeln möglich ist. Das geht manchmal auch in Konzernen oder in größeren Unternehmen, wenn dort das Management gewisse Entscheidungsfreiheiten hat. Aber der Giulio Bonazzi hat in unserer ersten Podcast-Episode gesagt, wenn ich gewusst hätte am Anfang, was auf mich zukommt mit dem Thema Ingredient Branding, wäre ich wahrscheinlich nie gestartet. Ja. Also, weil es eben Ingredient Branding eben nicht bedeutet, ich habe ein Material oder eine Technologie und dann lasse ich mir von einer Agentur ein Hangtag gestalten und dann gehe ich zum Kunden und sage, du, ich habe hier eine Technologie und ich bin eine Ingredient Brand. Willst du das nicht bitte für mich kommunizieren? Ja, das ist, das nenne ich die Self-Declared Ingredient Brands. Ja, von denen gibt es ganz viele. Ja, und dann findet man einen Dummen, der sagt, das mache ich sogar mit. Ja, aber dann, das ist halt total opportunistisch. Ja, das schaffst du vielleicht für eine Saison oder für 2 Saisons und dann sagt der Kunde und guckt dann mal und sagt, habe ich jetzt eigentlich mehr verkauft, habe ich jetzt eigentlich eine höhere Marge erzielt oder sonst irgendwelche wirtschaftlichen Vorteile davon gehabt? Nö. Also sagt er in dem Unternehmen, danke, war ein netter Versuch, aber das können wir jetzt auch wieder sein lassen. Ja, also du musst schon sagen, und das ist eben unser Ansatz bei Brand, was ist das Markenversprechen dieser zukünftigen Ingredient Brand? Ja, und dann musst du als Grundvoraussetzung, dann musst du im Prinzip das komplette Handeln deines Unternehmens daran ausrichten, dieses Markenversprechen erlebbar und erfüllbar zu machen. So wenig oder so viel ist Ingredient Branding. Und jetzt hängt es natürlich dann davon ab, was du für ein Markenversprechen gibst, wie komplex diese Aufgabe ist. Du hattest eben am Anfang gesagt, und das wollen, sagen ja dann viele, XY Insight. Ja. Damit gibst du ja kein großes Markenversprechen ab, außer der Tatsache, dass du sagst, deine Komponente ist da drin. Du sagst ja noch nicht, was die macht. Ne? Und dann gehst du ans andere Spektrum des Ingredient Brandings. Da steht dann ein Gore-Tex, der sagt, guaranteed to keep you dry. Das heißt, der gibt als Ingredient Brand eine umfassende Qualitätsgarantie für die Performance des Endproduktes, das er gar nicht selber herstellt, sondern hunderte seiner Kunden. Du übernimmst aber die Verantwortung dafür. Und das hat natürlich ganz andere Auswirkungen auf dein Qualitätsmanagement, auf die Auswahl deiner Kunden und auf die Art und Weise, wie du dann deine ganze Organisation darauf ausrichtest, ein solches Garantieversprechen auch einhalten zu können. Also wie wird dann das Produkt hergestellt? Wo wird das Produkt hergestellt? Gibt es dafür gewisse Standards, gewisse Qualitäten? Und das sind so Sachen, die müssen wir halt gemeinsam ausarbeiten mit dem Kunden. Und das dauert eben und beinhaltet eben viele Prozesse. Wie produziere ich meine Ingredient? Wie wird die weiterverarbeitet? Mhm. An wen will ich die verkaufen? Also so siehst du, das ist dann Qualitätsmanagement, Produktion, Vertrieb. Wie wollen wir das vermarkten? Wie stellen wir die Qualität sicher im Endprodukt? Kommunikation. Also im Prinzip die ganze Organisation. Du musst dein Unternehmen danach ausrichten. Sonst wird es nichts.
Vollkontaktsport. Genau. Ja. Sehr, sehr gut. Da mal eine Frage aus der Zeit von Gore-Tex, weil so technologische Innovationen, sowas wie diese Membran von Gore-Tex, hat ja auch unterschiedliche Qualitäten. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass vorher, dass ich das erste Mal Leute mit Gore-Tex auf der Skipiste gesehen habe und die nicht so sehr gefroren haben. Also irgendwie hat es ja auch irgendwie gute Isolationsfähigkeiten, also irgendwelche anderen Fähigkeiten haben die Materialien. Und wie findet man jetzt die Killer? Applikation, auf die man dann die Marke positioniert. Eben in dem Fall to keep you dry. War das eine interne Diskussion oder war das von Anfang an klar, dass es das ist?
Ja, also wenn ich mich recht erinnere, war das schon nach einer gewissen Zeit, als man das Material erstmal so verkauft hat, hat man eben dann gesehen, dass durch die Weiterverarbeitung des Materials auch Fehler entstehen oder die Leistung des Produkts nicht garantiert werden kann. Also ganz einfaches Ding ist, wenn man eben ein Textil näht, macht man eben Löcher rein. Ne? Und wenn man da nicht weiß, was man mit den Löchern macht, ist natürlich das Endprodukt nicht mehr wasserdicht. Also da geht es dann eben in Sachen wie Konstruktion oder Seamtape. Aber natürlich hast du dann in einer innovativen Organisation dann irgendwann mal die Frage und sagst, okay, was kann ich denn jetzt dieser Kern- oder Grundfunktion noch, was kann ich denn noch dazu tun? Ja, dann kann man sagen, okay, wir können über Wärme reden, wir können über viele Bereiche im Workwear reden, ja, also zum Beispiel hohe Reflexion oder Antistatik oder das Geruchsunterdrückung, was zum Beispiel im
antibakteriell
oder antibakteriell, was im Hunting-Bereich auch ein Riesenthema ist. Und du gibst dann halt Zusatzfunktionen, genauso wie wenn ein Autohersteller ein Auto rausbringt, dann kommt halt nach 2 Jahren der Caravan und dann gibt es irgendwann ein Cabrio und dann gibt es die Offroad-Version. Und so kannst du natürlich auch als Ingredient-Brand sagen, wie entwickle ich meine Kerntechnologie weiter, und finde neue Lösungen. Und in dem Kontext führt es eben manchmal auch dazu, oder sollte man immer vorsichtig sein, wenn man die Marke mit dem Material zu 100% zu verbinden. Das kann am Anfang ein Vorteil sein, aber Materialien ändern sich. Und am Ende willst du eben für dein Markenversprechen stehen und nicht für ein bestimmtes Material. Und dann hast du natürlich auch mehr Wachstumsmöglichkeiten.
Ja, das führt uns zum Interessanten, diese Bedeutungswachstum, der darin steckt. Also Material ist Material, Funktion ist Funktion, aber das, was du da ansprichst, ist ja die Bedeutung. Du sagst davon, dass Ingredient Brands dann auch besonders stark sind, wenn sie kulturell einflussreich sind. Ne? So, was meinst du damit, wenn du das so culturally influential, das ist die Basis von starken Ingredient Brands?
Ja, es ist die Bedeutung insgesamt natürlich von starken Marken. Ja? Wenn du es also schaffst oder wenn du es unterstützt, dass bestimmte Kontexte neu gedacht werden oder sich verändern. Wir können jetzt darüber sprechen, ob Nespresso ein Ingredient-Brand-Modell ist oder nicht. Die Nestlé-Leute werden vielleicht sagen, es ist kein Ingredient-Branding. Die Akademiker werden es vielleicht anders sagen, aber es hat etwas getan. Und es gibt eine ganz wichtige Ingredient-Brand, das ist die Nespresso-Kapsel. Ja? Und dann sagt eben Nestlé, liebe Kaffee, Maschinenhersteller, ja, ihr müsst Kaffeemaschinen so und so bauen nach dem Prinzip, und dann werdet ihr von uns lizenziert und dann könnt ihr da unsere Kapsel reinstecken und dann könnt ihr dann an der Nespresso Experience teilhaben. Also in meiner Definition ist es eindeutig eine Ingredient Brand. Und warum ist sie so erfolgreich und warum ist sie so cultural influential? Weil bis Nespresso auf den Markt kam, ist man eben zum Italiener gegangen und hat den Cappuccino für 3,50 Euro getrunken, der ein hohes soziales Erlebnis auch gebracht hat. Und dieses Erlebnis hat man jetzt nach Hause bekommen. Und jetzt, wenn ich zu Hause bin, belohne ich entweder mich selbst mit meinem täglichen Nespresso oder meinem Latte Macchiato oder ich belohne meine Gäste. Ich sage, guck mal, bei mir ist es wie beim Italiener. Ja, bei mir kriegt ihr nicht einen Kaffee, bei mir kriegt ihr einen Espresso. Also the perfect cup. Also cultural influential mit dem gesamten Modell. Ja, und dieses Modell dreht sich um die Ingredient dieser Kapsel. Und jetzt hat natürlich diese Kapsel und diese Ingredient und der Kaffee natürlich, der da drin ist, der ist dann nochmal die Ingredient in der Ingredient, hat jetzt aber Probleme und muss sich neu erfinden und muss sich weiterentwickeln. Dann werden die Gesetze aufgemacht, sagen, ja, ihr müsst das System öffnen, Aluminium, andere Materialien und so weiter. Also auch da kann man nicht sagen, wir bleiben jetzt so, wie wir einmal waren. Man muss sich eben auch da weiterentwickeln. Mhm. Aber viele Ingredient Brands haben eben ursprünglich mal etwas gelöst, das es vorher nicht gab. Ja, also wasserdicht und atmungsaktiv. Warm when wet. Oder das Thema Fleece. Also sehr viel natürlich im Textilbereich, aber eben auch, können wir auch sagen, im Digitalbereich. Ja, einfach Zahlungssysteme, okay. PayPal war cultural influential, indem sie gesagt hat, hey, du brauchst nicht mehr eine Bank, IBAN, das ganze Ding, sondern du kannst hier zack, zack bezahlen. Ja, also das ist immer dann und im Nachhaltigkeitsbereich fängt es jetzt eben erst an, kannst du eben als Ingredient Brand beweisen, dass du hilfst, zentrale Probleme dieser Welt zu lösen, ja, und einen Beitrag leistest. Und dadurch wirst du wertvoll für den Endverbraucher. Und weil du wertvoll für den Endverbraucher bist, wirst du auch wertvoll für deinen Kunden. Und der ist dann auch bereit zu sagen, ich erzähle deine Geschichte weiter, gerne weiter.
Sehr gut, das hast du toll erklärt. Dann, ich finde, jetzt haben wir dieses doch auch sehr komplexe Thema gut zu fassen gekriegt. Also können wir einen Blick jetzt in die Zukunft, du hast die Zukunft gerade schon angesprochen. Worauf hoffst du für die Zukunft?
Also persönlich, so in der dritten Phase meines beruflichen Tuns, bin ich ja über Ingredient Branding so in dieses Thema Sustainability reingerutscht. wobei ich schon 2005 ein Teil einer kleinen Gruppe war bei Gore, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hat. Damals waren wir drei Leute, die das alle zusätzlich gemacht haben. Wird ja in großen Unternehmen immer gerne so gemacht. Ja, also der, wenn du was gut kannst, dann machst du noch was anderes und noch was Drittes dazu. Dann mach aber bitte keine Fehler in dem Bereich, für den du ursprünglich mal eingestellt worden bist, weil es kann es auch gewähren.
Der kann, muss viel machen, genau.
Genau.
Der kann das da auch noch. Das kann man immer noch
geben. Genau. Und so habe ich natürlich schon seit 2005 mit dem Thema gearbeitet, aber so mit Econyl 2012 sind wir eben in dieses Thema Nachhaltigkeit reingekommen und wirklich ernsthafte Nachhaltigkeit, ja, also über Materialien, über Technologien. Und ich hoffe natürlich darauf, dass es mehr Unternehmen gibt, die wirklich Breakthrough-Technologien entwickeln können, die regenerativ sind, die uns helfen, zentrale Probleme zu lösen, Umweltschutz, Klimaerwärmung und alle Dinge, die damit zusammenhängen und gerne. Und deswegen habe ich auch meine Firma bewusst so aufgestellt und so klein gehalten, weil ich will keine Organisation mehr führen. Ich will keine Büros haben und viel Administration. Ich liebe es einfach, mit meinen Kunden direkt an den Projekten zu arbeiten. Und das ist auch mein Credo. Ich habe also da auch keine Wachstumsstrategie, sondern ich mache nur die Projekte, von denen ich überzeugt bin, mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten will, mit denen es Spaß macht und mit denen wir hoffentlich Technologien helfen, erfolgreich zu werden oder erfolgreicher zu werden, um damit einen positiven Beitrag, ja, für die Zukunft zu leisten. Das ist eigentlich so mein Credo.
Sehr schön. Also was ich von außen wahrnehme, ist, dass du, auch wenn du jetzt keine quantitativen Wachstumsziele gerade sagst, wir möchten als Organisation größer werden, dass du aber so Deep Growth Ziele hast. Das heißt, du baust das Thema sehr tief aus. Hast auch jetzt eine Masterclass gerade ins Leben gerufen, die Braindery, der eigene Podcast kommt. Das ist also praktisch ja so ein ganzes Content System rund um das Thema Ingredient Branding, was auch, wo du auch sehr viel Wissen halt ja auch mitteilst, also dein Beratungswissen, was ich auch toll finde, weil ich glaube, in der Zusammenarbeit liegt sowieso die Zukunft. Die Probleme sind groß genug. Da muss man zusammen drüber nachdenken und Menschen, die mal denken, ich Wissen ist ja, das ist so toll, wenn man es weitergibt, dann vermehrt es sich. Das ist das Einzige, das einzige Produkt, was mehr wird, wenn man es weggibt. Aber es ist toll. Also ich werde die ganzen Links in die Shownotes stellen. Und zum Abschluss nochmal, wir haben einen philosophischen Einstieg gehabt, jetzt nochmal einen kleinen philosophischen Ausstieg. Und zwar, wenn du eine Dinnerrunde zusammenstellen könntest, egal mit wem und ob der auch Menschen, die diese Erde schon verlassen haben oder aktuell auf dieser Erde sind, wen würdest du an diesen Tisch setzen und warum?
Na, Nikola Tesla würde ich an den Tisch setzen und würde ihn fragen, was er davon hält, dass Elon Musk seinen Namen, um damit Elektroautos zu verkaufen.
Okay, auch ein rastloser Erfinder, der ja auch damals schon häufig sozusagen das Nachsehen hatte gegenüber Edison.
Absolut. Das ist ja der Unterschied zwischen Inventors und Innovators. Ja, Nikola Tesla hat alles Mögliche erfunden, aber relativ wenig kommerzialisiert. Elon Musk hat nichts erfunden, aber sehr erfolgreich Dinge kommuniziert. Deswegen sagen wir unseren Kunden auch immer, Innovation ist Invention plus Successful Commercialization. Also ohne das passiert es nicht. Aber ich würde natürlich gerne ihn am Tisch haben und von ihm erfahren, wie er vor 150 Jahren schon die Zukunft im Prinzip vorhergesehen hat. Sowohl toll. Unsere Kommunikation als auch ganz viele andere neuen Technologien.
Also intime Dinnerrunde mit Nikola Tesla.
Dinner for two,
super. Und wenn du jetzt zum Abschluss allen Markenverantwortlichen, du hast die Möglichkeit, die klassische Bildschirmfrage, die ich jedes Mal stelle, alle Markenverantwortlichen in Deutschland, nee, in dem Fall alle Technologiemarkenverantwortliche, kannst du einen Satz oder einen Impuls auf den Bildschirm zaubern. Für einen Monat, wenn sie den Computer anstellen, sehen sie dann diesen Satz. Was würde da stehen?
fragt euch, ob ihr einen fairen Wert bekommt für die Innovationen, die ihr entwickelt.
Okay, fragt euch, ob ihr einen fairen Wert bekommt. Gut, sehr gut. Thomas, du hast diesen Podcast mit deinem Wissen und deinen auch sehr spannenden Geschichten enorm bereichert. Du bist jetzt in gewisser Weise eine Ingredient-Brand. Ich kann also sagen, bei Markenkraft Thomas Inside. Vielen, vielen Dank dafür und alles Gute für all deine Unternehmungen.
Ganz herzlichen Dank, Olaf. Und ich freue mich, in dieser illustren Runde gewesen zu sein mit ganz vielen tollen Gästen, die du bisher hattest, und hoffe, mit meinem bescheidenen Ingredient-Brand-Beitrag auch ein kleines bisschen zum Thema Markenkraft beizutragen.
Das hast du also auf jeden Fall getan. Nochmal vielen herzlichen Dank. Bis dahin.
Danke.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, SoundCloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.